Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe während dem Lobpreis einen Einblick gehabt in eine Gärtnerei oder besser gesagt in einen Blumenladen. Und dann habe ich auf so zwei Hände gesehen und dann habe ich eine Theke gesehen mit verschiedenen Blumen. Es hatte Rosen, es hatte Tulpen, es hatte Lilien, es hatte verschiedene Blumenzweige gehabt. Und ich sehe dort eine Vase mit Wasser drin auf dieser Tresen. Und dann sehe ich zwei Hände, die einzelne Blumen einstellen und in das Wasser tun. Die einen waren schon vorbereitet und bei den anderen habe ich gesehen, wie die Hände unten den Stutzen abschneiden. Oder kürzen, so schräg, dass sie ja genug Wasser bekommen. Und ich empfinde, dass bei einigen es oft irgendwo einen Konflikt gibt. Man fühlt sich müde, man fühlt sich schlapp, man ist irgendwie so matt. Und man fühlt sich gar nicht beim Wasser. Und ich habe das Gefühl, dass Gott uns immer wieder im Lobpreis oder täglich im Alltag möchte in so eine Vase stellen, in das Wasser rein, dass wir trinken können. Dass wir aufblühen dürfen, dass wir ein Stück mit dem Duft von uns geben dürfen. Und ich glaube, dass es gar nicht darauf ankommt, ob jetzt die Rose noch eine Dorne hat oder noch so einen Stachel. Das spielt gar keine Rolle. Bei Gott spielt das keine Rolle, ob bei uns alles schon perfekt ist. Es spielt auch keine Rolle, ob wir jetzt das Gefühl haben und den Kopf irgendwie hängen lassen. Gott stellt uns immer wieder neu in das Wasser vom Heiligen Geist. Er bringt uns zurück an die Quelle. Er lässt uns trinken. Er möchte uns zusammentragen. Und jedes Einzelne darf in dieser Gemeinschaft, aus dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gestärkt werden, aufblühen. Und ich glaube, dass heute auch und das auch ein Grund ist, warum uns Gott die Gabe vom Heiligen Geist gegeben hat, die Begabung gegeben hat, prophetisch weiszusagen. Und ich denke, dass es genau um das auch geht, wenn wir uns ausrichten und sagen, Herr, hier bin ich, brauch mich, wirk durch mich, dann schenkt er ein Übermass vom Heiligen Geist. Und das Übermass trägt eben auch mit sich, dass wir Begabungen bekommen, Gnadengaben bekommen vom Heiligen Geist, die uns ein Stück weit stärken. Gabe von Weissagung ist eine Gabe, die Gott gibt. Und man fragt sich ja immer gerade zuerst, wenn man eine Gabe von Weissagung hat, gibt es denn wirklich noch den Touch, gibt es denn wirklich noch das Amt, gibt es wirklich noch die Berufung vom Prophet? Wenn man das hört, die Gabe von Prophetie, die Gabe von Weissagung, dann kommt eigentlich schnell einmal der grosse Prophet mit dem Schaffell einem im Sinn, mit der Heuschrecke und dem Honig im Fall, der Johannes oder irgendein anderer Prophet, der da so mächtig auftreten hat und das ganze Volk und irgendwie einen Gegner hat erzittern lassen. Jetzt schauen wir das einfach mal grundsätzlich kurz an. Ich möchte gerne das einleitend so handhaben, dass ich Propheten kurz aus dem Alten Testament schildere, ob es sie überhaupt noch gibt im Neuen Testament, und dann möchte ich übergehen in die Gabe von Weissagung. Also es heisst zum Beispiel auch gerade im Neuen Testament, es war aber in Antiochien, jetzt dort in der Gemeinde Propheten und Lehrer gegeben. Also nicht nur einen, sondern verschiedene Propheten. Auch Gott hat ganz bewusst in Gemeinde Apostel und Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gesetzt, auf das sie eigentlich den Dienst tun, mit unter anderem den Dienst tun zur Aufbauung vom Leib Christi. Und da hat es eigentlich auch eine Absicht dahinter. Gott möchte, dass Menschen, Männer wie Frauen, in einer Gabe dienen, die durch die Auferstehungskraft wirksam wird. Wir sind innenversetzt worden, ins Reich Gottes von der Welt. Und in dem Reich Gottes sind nun andere Gegebenheiten, Berufungen, Lebensrichtungen, Lebenspläne im Fokus von Gott. Gott gibt neue Berufungen. Gott ruft die Leute zum Amt vom Prophet. Gott ruft die Leute zum Amt vom Evangelist. Gott ruft die Leute zum Amt vom Apostel, vom Hirt, vom Lehrer. Gott ist ein rufender, ein berufender Gott. Durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt gibt er Begabungen, gibt er Ämter. Und die gibt er in Gemeinde. Auf das ein Dienst zur Zurüstung von allen denen, die auch in der Gemeinde eine andere Aufgabe vielleicht wahrnehmen, zugerüstet werden, ihnen dient wird. Und nicht nur der Gemeinde dient wird, sogar auch der Welt. Also der Dienst vom Prophet
auch im Neuen Testament oder all jene, die prophetisch können reden, mit dieser Gabe beschenkt sind, ist eigentlich immer ein aufbauendes Werk. Es wirkt zur Einheit im Glauben, es wirkt zur Reife, es wirkt auf das, dass der Herr durch eine Weissagung, durch eine prophetische Rede, das kann reinsprechen, wo er denkt, wo der Heilige Geist denkt, das ist jetzt dringend dran, dass meine Kinder das können aufnehmen, annehmen und sie da drinnen finden oder dass nicht das verständlich wird. Also es gibt im Neuen Testament Propheten. Jesus Christus ist nicht nur ein Herr gewesen, ein Lehrer gewesen, ein Messias gewesen, sondern er ist ein Prophet gewesen, sondern auch eigentlich der Prophet gewesen. Wir lesen aus dem 5. Mose 18, Vers 18 folgendes. Da ist ja das Volk in Ägypten und da sagen ja die Israeliten: Mose, wir möchten nicht mehr, dass du zu uns redest. Das ist uns zu deftig, wenn du, oder wenn Gott zu uns redet. Sondern red du zu uns, dann können wir es besser annehmen. Und dann tut der Mose prophetisch voraus ankündigen, dass einer will kommen, wie er, der auch Gott durch ihn wird reden, wo dann Christus war. So heisst es im 5. Mose 18, Vers 18 folgendes. Einen Propheten wie dich will ich in ihnen aus der Mitte ihrer Brüder entstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehle. Und dann heisst es dann im Johannes 6, 14, dass er, Christus, der Prophet war. Alle Propheten im Alten Testament haben auf den einzigen wahren Prophet Gottes hingezielt, nämlich Christus. Er ist der Gerechte, er ist der, der hätte kommen sollen und ist dann gekommen. Und dann fragt uns ja Gott auch ein Stück weit, oder hat er seine Jünger gefragt, was denkt ihr, wer ich bin? Und dann sagt ja der Petrus bekanntlich durch eine Eingebung, ja, du bist der Gesendete, der Messias, der Gesalbte, du bist der Erlöser. Und dann sagt der Apostel Petrus, hat eine Offenbarung und sagt, jawohl, du bist ein. Und dann sagt der Herr als Antwort, weil du diese Offenbarung hast, lasse ich auf dieser Offenbarung, wer ich bin, gemeint bauen. Also die Offenbarung war bei dem, dass Christus der Prophet ist, der Gesendete ist, der Verheißene ist, der gerecht ist. Und auf dieser Offenbarung ist gemeint, der Lieb Christi, gemeint Weltbild aufgebaut. Es ist nicht auf eine Doktrin aufgebaut, auf einem Dogma, auf einem Glaubensbekenntnis, auf einer Denomination, sondern es ist aufgebaut über dem, wer Christus ist. Er ist ein, der Prophet, der musste kommen, der voraus angekündigt worden ist in Mose und dann das Volk gesagt hat, jawohl, du bist es. In Jesus Christus kommen Verheißungen aus dem Alten Testament zum Ende. Oder sie werden sich noch erfüllen, wenn er wiederkommt, bis das alles erfüllt ist, was uns die Bibel sagt. Also wir sind auf dieser Grundlage, sagt der Epheserbrief, wir sind auf der Grundlage der Aposteln und der Propheten aufgebaut. Unser Fundament ist Christus der Fels. Und der Christus der Fels ist nicht einfach nur irgendwie ein Granitblock, sondern das ist das lebendige Wort, das sich offenbart durch Propheten, durch die Aposteln. Und die sind ja uns ja bekannt, die 12, oder auch dann der Paulus, was sie dann alles aufgeschrieben haben. Und auf das sind wir ja aufgebaut. Amen. Halleluja. Im Alten Testament hat der Herr den Propheten eine Führungsaufgabe zugeteilt. Zum Beispiel der Mose. Ja, eine ganz bekannte Geschichte, dass der Mann musste leiden und durchmachen. Ein Samuel hat nachher eine ganze Prophetenschule ins Leben gerufen. Und dann beim Elia und beim Elisa ist dann das weitergegangen. Und andere spezielle Führungen sind durch die Propheten gekommen im Alten Testament. Und sie haben agiert durch das Wort von Weisheit, Verkenntnis, Wort der Wunderwirkung und natürlich eben von der Voraussagung. Dann sehen wir dann, wie den Jesaja und Jeremia prophezeiten und gesagt, König, wenn du nicht hörst, dann wird das und das geschehen. Und dann sind sie für das in die Grube gefallen worden und mussten hungern und leiden. Und Gott hat dann ihr Wort bestätigt. Also, die haben dann einen rechten Preis gezahlt für ihr grosses Maul, auf gut Deutsch gesagt. Also, die mussten dann anheben. Es gibt dann eben auch Propheten im Alten Testament, die nicht nur eine Führungsaufgabe hatten, sondern eigentlich auch geredet haben durch Visionen. Oder Gott sie gebraucht hat mit Visionen. Ein Zacharia, ein Buch, das jetzt gerade 10 Jahre im Haus, in der Kleingruppe durchnehmen, ein Buch, das viele Bilder drin hat, Allegorien, also bildhafte Rede Gottes, den Propheten verständlich geworden ist und sie haben das als unwiderrufliches Wort Gottes aufgeschrieben. So haben sie auch gedient. Daniel, die Verheißung aus dem Buch Daniel, greift den Johannes in der Offenbarung wieder auf und flechtet sie wieder ein. Und wir sehen, wie dort so eine Handschrift Gottes offenbar wird und er das nochmal und nochmal bestätigt und sagt, das ist unerschütterlich wahr und das wird kommen. Da hat Gott schon geredet, durch Propheten im Alten Testament, im Neuen Testament, ist die Visionsgabe der Propheten immer noch aktiv. Ich rede vielleicht auch schnell, aber wir haben nicht viel vor, ja? Propheten haben auch die Gabe vom Schreiben. Sie haben Bücher geschrieben. Also sie haben das festgehalten. Ich erinnere mich an Habakkuk. Da sagt der Herr am Habakkuk, Habakkuk, schreib das auf. Und du das anposten, dass es Tag für Tag siehst. Habakkuk 2,2 sollte das, glaube ich, sein. Der Habakkuk hat sich jeden Tag wieder konfrontiert mit dem, was Gott ihm zugesprochen hat. Ein Hosea, ein Amos, ein Micha, all die kleinen Propheten, die haben oft agiert, indem sie es aufgeschrieben haben und dann festgehalten haben für einen Nachlass für die kommenden, nachfolgenden Generationen. Und sie sind nicht so stark aufgefallen durch Gabe Wunderwirkung wie bei einem Elisa oder bei anderen. Aber dass sich das Wort, das sie aufgeschrieben hat, immer wieder erfüllt, das ist ein grösseres Wunder als vielleicht das Wunder, das dort ein Stück weit eingetroffen ist, wo Feuer vom Himmel gefallen ist oder wo Wasser aus dem Feld gekommen ist. Das ist ein Wunder, dass sich alttestamentliches Wort bis auf den heutigen Tag erfüllt. Denken wir nur an Israel, wie die Gründung gekommen ist, wie das aufblüht, wie das Volk jetzt noch weiter zurückkommt, wie irgendwann im Toten Meer leben wird sein. Das sind noch Verheißungen, die ausstehen sind, die werden eintreffen. Wir werden eventuell noch Zeugen werden in dieser Generation, wie im Toten Meer Wasser lebendig wird und wie Fische dort sind. Unvorstellbar in der heutigen Zeit. Das sind alttestamentliche Weissagungen, die immer noch gültig ausstehend sind, die in den nächsten Jahrzehnten eintreffen sollten, wenn auch immer der Herr das denkt, dass es dran ist. Ja? Also, es muss nicht unbedingt immer der Prophet sein mit den Visionen und den Träumen wie in Josef, sondern es kann sein, dass er eine Schreibbegabung hat, einen Schreibauftrag hat. Es gibt sogar Prophetinnen, liebe Frauen, Halleluja! Gott hat an euch gedacht. Ja, Miriam war eine Prophetin. Und sie ist nach dem Auszug von Ägypten, nach dem Durchzug vom Roten Meer, ist sie vorausgegangen und hat prophetische Lieder angestummen mit dem Tamburin und die Frauen sind hinten nachgegangen. Ich wünsche mir das für uns, dass wir prophetischen Lob gesungen haben. Dass wir so mutig sind und sagen, Herr, schenke mir ein neues Lebenslied. Du bist mein Lied. Ich möchte anstimmen. Ich möchte, oder jemand anderes, ich möchte einstimmen in das Lied, das ganz neu in die Gemeinde hineingeschenkt wird, wo noch niemand ein Copyright getroffen hat und man muss etwas zahlen an Hillsong, an Vineyard oder so etwas. Dass wir neue Lieder haben. Begabte Frauen inspiriert neue Lieder ein Stück weit von sich dürfen geben zu ihr Gottes. Amen. Ja, da könnten wir reich werden. Ja, das kommt dann beim Prüfen. Amen. Das schauen wir dann eben auch an, warum wir diese Weissagungen haben. Okay, Miriam hat gespielt und sie hat Gott angebetet. Deborah, eine Richterin, eine Prophetin. Und Gott hat sie eingesetzt. Im Richter 4,5 sehen wir dann Gott, wie Gott sie gebraucht hat. Eine fleissige Frau, die Recht gesprochen hat und wie Gott sie gebraucht hat, am Volk Israel Sieg zu bringen, Triumph zu bringen, das Volk zu ermutigen, in Sieg hineinzuführen und wie sie Recht gesprochen hat. Das war eine Frau. Das war nicht ein falscher Touch von Gott. Das wäre vielleicht eine Politikerin in der heutigen Zeit. Gott hat eine total gute Absicht mit euch Frauen. Es gibt einen neuen Mensch. Der Galaterbrief, der Paulus schreibt in Galater 3, 28, 27, es gibt nur noch den neuen Mensch. Nicht mehr Frau oder Mann. Gott schaut aufs Herz und nicht, wie wir angekleidet sind. Amen. Ja, und dann Tanna. Und das möchte ich lesen. Hey, da hat es eine Frau gehabt. Da können wir uns alle wirklich ein dickes, fettes Stück abschneiden von dieser Frau. Was das für eine radikale, feurige Hanna war. Die Hanna heisst ja auch im Kontext, wenn man das übersetzen möchte, die Anmutige, die Schöne, die Gnädige, Deborah gibt mir im Kontext weiter, Deborah, die Biene, die Fleissige. Weil wir jetzt nicht jeden Namen muss auslegen. Aber wir lesen miteinander Lukas Kapitel 2, 36 bis und mit 38. Wir befinden uns in der Zeit, wo Jesus geboren ist, wo eben all das schon geschehen ist, wo sie dann eben kommen, um im Tempel ein Stück weit dann, ja, einzusegnen. Ist eigentlich eine Einsegnungspassage, könnte man sagen. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Penoels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt vor ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, nachts und tags mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also da hat es eine Frau gehabt, 84. Liebe Senioren, Gott hat eine Absicht mit euch. Gott braucht euch. Gott will euch brauchen. Wenn er eine Hanna braucht, dann wie viel mehr möchte er uns im hohen Alter brauchen? Zur Ehre von sich selbst. Und er hat sie gebraucht, um immer wieder das Volk im Tempel zu erinnern. Da kommt einer. Da kommt der Gerechte. Da kommt der Erlöser, der Messias, der König. Da kommt der, wo der Herr verheißt hat durch die Propheten und durch die Schrift. Und dann trifft sie ihn an. Das kleine Baby, Jesus. Und fängt an, prophetisch zu proklamieren. Ein Beispiel für die Segnung, was Gott über Leben freisetzt und ausspricht. Und wie das eintrifft. Und sie hat nicht ein Wort falsch prophezeit. Also die Frau ist ja noch klar im Kopf. Das ist jetzt keine Anspielung. Ja? Aber die hat Drive gehabt. Die ist schon in Touch mit dem Heiligen Geist. Jetzt gibt es aber auch Propheten im Neuen Testament und sie haben eine andere Funktion und eine andere Aufgabe von Gott bekommen. Propheten im Neuen Testament sind keine Überwacher im falschen Sinn, sondern sie sind auch nicht gedacht als Führer, die die absolute Wahrheit pachtet haben und Souveränität haben, an unfehlbare Weisheit, und man dann sich alle hinter den Propheten schart und sagt, jetzt kommt einmal so ein Prophet. Sondern ein Prophet ist in erster Linie keine Führungsaufgabe zugedacht worden, was aber nicht heisst, dass er auch Leiter ist und kann führen. Verantwortung hat, Kompetenzen hat, Aufgaben hat. Ja, meine Lieben. Prophetinnen und Propheten in der neutestamentlichen Gemeinde, sie haben Führungsaufgaben, aber nicht die Führungsaufgaben wie ein Mose oder ein Elisa, sie haben gehabt. Sie sind integriert in ein Leib Christi und da drinnen nehmen sie ihre Aufgabe wahr. Also es heisst im Römer 8,14, jetzt sind wir alle Kinder oder Söhne, Töchter Gottes und wir werden getrieben oder geleitet durch den Heiligen Geist. Wir werden nicht mehr nur geleitet von einem vollzeitlichen Anführungsschlusszeichen oder von einem Prophet, sondern der Heilige Geist hat einen Leitungsanspruch und der auf dem pocht er. Und der möchte warnen in jedem Leben von uns. Er leitet dich Tag für Tag. Sag jetzt das in der Wirtschaft, sag jetzt das in der Schule, sag jetzt das im Pausenhof, sag jetzt das in einem Gespräch, sag jetzt das, weiss nicht, wo du unterwegs bist mit dem Auto. Er leitet dich. Und die Leitung ist durch den Heiligen Geist jedem gegeben und nicht nur am prophetisch Begabten. Amen. Der Dienst vom Propheten wirkt sehr oft bestätigend und oft offenbart zuweilen den Willen Gottes. Da hat es einen Prophet gehabt, den Agabus, Agape, also ein Prophet, der brennend war in der Liebe. Und der Prophet hat dem entsprochen, dem Charakter Gottes. Der hat die Frucht des Geistes gehabt. Und der kommt mit anderen Propheten und wie sagt dem Paulus, du lieber Paulus, du hast eine Zeit vor dir, wo du wirst gebunden werden, wo du wirst gekettet werden, wo du in Gefangenschaft kommst und dich wird man vom Gericht bis zum Kaiser bringen. Und dann hat der Prophet Agabus das demonstriert. Der hat eine Show gemacht, könnte man sagen. Er ist im Mittelpunkt gestanden. Das wollen wir ja nicht als Schweizer, oder? Dann nimmt er den Gurt von Paulus und bindet sich selber die Hände und demonstriert dann 1 zu 1, was ihm wird widerfahren. Und alle Jünger raten dann Paulus ab und sagen, Paulus, du bitte geh nicht nach Jerusalem, dort wirst du gefangen genommen werden. Und der Paulus hat sich nicht überreden lassen. Er ist fest und hat gesagt, okay, ich bin bereit zum Leiden, eventuell sogar zum Sterben, wenn ich das muss. Und er ist den Weg auf Jerusalem gegangen und es ist so gekommen. Der Agabus, der hat auch vorher gesagt, dass er Hungersnot kommt. Und die ist eingetroffen. Und jetzt einfach grundsätzlich allgemein, wenn wir prophetisch begabte Leute haben, den David Wilkerson, was auch einer für Propheten, und sie aufschreiben in Büchern, was sie denken, was wird kommen, dann ignorieren wir das nicht, sondern wir prüfen es. Aber wir nehmen es nicht als absolut festes, undiskutables Wort. Es kann immer noch sein, dass Gott Warnungen gibt durch Propheten. Dass sie sagen, oh, das und das wird geschehen bei der Wirtschaft, das und das wird geschehen. Und das sind nicht Wahrsager. Das sind auch Propheten, die im Reich Gottes, der Gemeinde, sollen neu die Augen öffnen, dass auch da gewisse Sachen auf einen zukommen. Es gibt immer noch den Dienst von der Visionen, auch im Neuen Testament, von der Traumdeutung. Es gibt es immer noch. Es kann gut sein, dass er einzelne Führungsaufgaben wahrnimmt im Missionsfeld und Gott ihn braucht. Und er ihm wirklich Weisheit gibt, dann zu den Königen zu reden und zu sagen, liebe Könige, liebe Regenten, liebe Diktatoren, das und das wird kommen, wenn du nicht, das und das wirst du. Und Gott braucht solche Leute immer noch. Und das ist prophetisch, das ist apostolisch und das bräuchten wir und eigentlich mehr. So wie das der Paulus gesagt hat, er gibt mir dann die Weisheit, wenn ich wie was soll reden, wenn ich von der Höhe und angesehen bin. Dann redet nicht mehr ich, sagt der Paulus, sondern der Heilige Geist durch mich. Also, ignorieren wir nicht grundsätzlich Weissagung im grossen Mass. Aber prüfen wir sie und sind nicht einfach dann gelähmt in der Angst. Ui, jetzt muss ich glaube ich im Mikro einkaufen, mal den Keller füllen. Oder so. Ja. Also wir sind in Christus verwurzelt und nicht gesteuert durch Furcht, Angst oder in anderen Fällen in anderem. Die Propheten im Neuen Testament, also das war gerade da, wo ich gesagt habe, es sind nicht mehr unfehlbare Schriften. Die unfehlbare Schrift ist im Wort festgehalten. Es kann ergänzend sein, es kann abgebrochen sein, es kann eine andere Formulierung haben, wo sehr nach ankommt. Und das nehmen wir auf, wir prüfen alles. Wir sind nicht Ignoranten und sagen, nein, wir beschäftigen uns nicht. Ja, aber dann denke ich, gibt es auch dort natürlich immer den Aspekt vom Prüfen. Darum heisst es auch, und darum unterscheiden wir auch, im 2. Petrus 2,1, 1,19-21 heisst es, es hat niemand gewissagt, wenn er nicht getrieben worden ist, vom Heiligen Geist das Wort auszulegen. Und da finde ich, es ist eben auch nicht einfach so, da mal kurz die Bibel aufzuschlagen und dann in die Zeitung zu schauen und in Google zu schauen, ein bisschen zu googeln und zu sagen, oh, okay, ich mache jetzt ein Büchlein an 8 Seiten und jetzt tue ich mal prophezeien. So aus dem Bauch raus. Das ist immer unter der Inspiration, unter dem Nachdruck Gottes geschehen, wenn Weissagen geschehen ist im Alten oder im Neuen Testament. Das hat sie etwas gekostet, sie sind sich bewusst gewesen, wenn sie das aussprechen. Und dann werden sie ein ganzes Volk gegen sich haben. Da werden sie dann noch ein Stück weit vielleicht gelünkt oder auch verfolgt oder eben auch gefedert und teert und versäuft. Also die haben dann einen Preis zahlt dafür. Der Geist der Prophetie ist immer auch ein Geist Christi. Und es ist ein unfehlbarer Geist. Wenn eine Prophezeiung nicht eintrifft, heisst das nicht, dass der Herr nicht gewusst hat, was er sagt. Dann würde ich eher einen Ansatz suchen, warum ist nicht das durchgekommen, was Gott wollte, dass es durchkommt. Und nicht umgekehrt sagen, ja, Prophezeiung, Weissagung, das wollen wir denn nicht. Sondern jeder Ansatz, der Mensch hat vielleicht gefehlt. Oder es hat ein Stückwerk Teilverkenntnis. Genau gleich wie die Prophezeiung. Es ist eine unfehlbare Prophezeiung vom Geist Gottes. Du bist der Christus. Und heute haben wir das genau gleich noch. Wenn wir prophetische Reden haben, dann gibt es eine unfehlbare Prophezeiung. Christus ist der Herr. Das ist eine Prophezeiung. Das ist unfehlbar. Er ist es. Ob wir das jetzt in der Realität sehen oder nicht, es ist Fakt. Mehr Realität als der Laptop oder die Kanzel. Er ist Herr. Und das ist ein unfehlbarer Geist, schreibt. Es gibt noch andere Stellen in der Offenbarung, wo das Thema angeht. 7 Fackeln, 7 Tönder, das könnte man ganze Seminar halten. Ja. Aber jetzt gibt Gott nicht nur das Amt der Propheten oder der Prophezeiung, sondern auch die Begabung, die Gabscharisma der Weissagung, vom Prophezeien. Auf das der Leib Christi aufgebaut wird, ermutigt wird. Und das Wort im Griechischen Ermutigung ist gleich auch Ermahnung und dann eben auch Trost. Also nicht nur, dass wir hier Mahnfinger unter uns haben. Wenn es nicht im Geist der Ermutigung gesprochen ist, dann würde ich dann mit dir das Gespräch führen. Nicht, dass wir hier einfach nur Mahner haben und Perfektionisten. Ein Nachtrag, der Agabus, hat eine Hungersnot angekündigt. Er selber hat aber nicht gesagt, der Gemeinde, was sie jetzt machen müssen. Sondern die Jünger haben selber gecheckt, jetzt gehen wir sammeln. Jetzt tun wir die Gemeinde also mit dem Vorsorgen. Also nicht, dass wir vergessen, ein Stück weit auch, dass jeder selber in der Verantwortung steht, in der Nachfolge Christi Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Und nicht zu warten, bis der Prophet alles organisiert und dann geregelt hat, wie beim Josef. Ja? Jetzt machen wir 7 Jahre, tun wir Scheuren aufbauen und horten und dann können wir die 7 fetten Dürrenjahre. Das wird dann gefährlich, ja. Also, alle sollen prophezeien. Wie jeder Stück weit evangelistisch ist und sollen Zeugen Christi sein, können alle prophezeien. Es ist der Heilige Geist, der... Nur wenn du das Neue Testament liest und sagst, Jesus kommt wieder, ist das eine Prophezeiung. Ist das eine Weissagung. Alle können prophezeien, weil alle seine Kinder sollen die Stimme Gottes hören. Meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Er ist der Hirte, der uns führt und er redet zu uns. Das Wort Prophet oder Prophezeien kommt auch vom Wort profono. Hören von. Pro, von. Phono, Telefon, ja. Ich habe jetzt kein Telefon da von Kigo, ja. Ich könnte da den Hörer abnehmen. Das Nathalie habe ich auch im Büro. Hören von. Ich höre, was Gott sagt und da rede ich. Aber nicht so, dass dann, wenn ich am Urs etwas sage und nachher geht es zum Reden und Sonja und Patrick kommt dann irgendwann schlussendlich irgendetwas anderes raus. Das brauchst du Telefon. Ja, wenn wir dann eben schon genau anhören und horchen, geschärft zu hören. Ein geschärft zu unterscheiden, wer spricht. Ist es meine Illusion? Ist es meine Einbildung? Ist es der Feind? Ist der Humanismus? Der Liberalismus oder was auch immer? Ah, das ist der Geist Gottes, Herr Jesus, der zu mir spricht und mich drängt, zu sagen, meine Tochter, mein Sohn, ich möchte gerne, dass du das Wort der Ermutigung dieser und jener Person weitergibst. Und das muss nicht immer, oder dürfte auch ganz alltäglich einfach umgesetzt werden. Ja, nicht einfach nur am Sonntagmorgen. Was ich mir zwar wünsche, ich hoffe nicht, dass wir auf dem Schlauch stehen, wenn der Herr etwas steht, ja, etwas sagt, dass wir wirklich vom sagen, okay, Herr, sprich du. Und das ist nicht verboten, wir haben die Freiheit vom Geist. Ja. Strebet nach der Liebe, eifert aber besonders nach geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weiss sagt, das ist die Bibel, die das sagt, strebet nach geistlichen Gaben, strebet danach, dass ihr weiss sagt. Ah, ich wünsche mir das. Ich hoffe, ihr auch. Dass wir am Morgen in der Erwartung kommen, tagtäglich in der Erwartung sind, Herr, hier bin ich, dein Knecht hört. Tagtäglich vernehmen, Gott redet für mich, zu mir. Gott redet nicht nur in mein Gewissen, Gott redet nicht nur zu meinen Intellektuellen, sondern Gott redet für mich, für jemanden, zu jemandem. Das ganz praktisch, das ist eine Weissagung. Einfach sich ausgerichtet zu haben, Herr, okay, reduzierst du meinem Herz, zu meinem Geist, red du ins Tiefste hinein, dass es nachhalt, dass es nicht verhallt mit all der Musik oder all dem Radiogedudel, wo wir im Auto haben, sondern dass wir die Stimme Gottes hören, wenn wir unterwegs sind zum nächsten Kunden. Dann sage ich, ja, okay, danke, das nehme ich auf und das schaue ich, wie sich denn das platzieren lässt. Gott sagt, trachtet danach, strebt danach, eifert danach. Jetzt könnte man eine Predigt halten über das Wort Eifer im guten Sinne. Das wäre ein gutes, spannendes Thema. Amen. Da könnten wir schon auch etwas brauchen davon. Da hat es sogar Töchter gegeben von einem Evangelist, Philippus. Er war zuerst ein Diakon, einer von den 7. Und das sind prophetisch begabte Frauen gewesen. 4 Stück. Keine Prophetinnen. Einfach mal prophetisch begabt. Sie sind noch nicht das Amt von der Prophetin. Ja. Einfach Propheten. Und die haben dem Besuch gedient. Vielleicht macht man das heute so ein bisschen in den Kreisen. Man hockt so in einen Kreis hinein und dann können prophetisch begabte Leute hören und dann einem prophetisch Wort hineingeben. Früher hat man das einfach ganz alltäglich gemacht beim Besuch. Und die Frauen von Philippus, die Töchter von Philippus haben prophezeit. Und sie sind im Team von Paulus nützlich und dienlich gewesen. Prophezeiung hat eine Gliederung. Prophezeiung hat eine Gliederung. Und die Gliederung wollen wir miteinander anschauen. Es ist eine Illustration. Eine Veranschaulichung dessen, wie eine Prophezeiung, wie die Gabe von Weissagung könnte, ein Stück weit gegliedert sein, was es für Komponenten hat. Der Pfeil hier hat ja eine Spitze, er hat einen Schaft und eine Federn und auch Kerben. Und ich empfinde, dass die Pfeilspitze einer Prophezeiung wie eine Offenbarung ist. Ich brauche grundsätzlich eine Offenbarung über dem, was Gottes Willen ist. Was der Herr möchte sagen, möchte reden, möchte tun. Ich brauche eine Offenbarung oder ich brauche ein Wort der Erkenntnis oder eben ein Wort von Weissagung als Grundlage, nur damit ich dann überhaupt kann, so wie ein Pfeil oder so in dieser Gabe dienen kann. Die Mittelschaft des Pfeils ist für die gute Flugstabilität. Sie kann mit der Interpretation vom Bild, vom Eindruck, vom Gehörten verglichen werden. Und dann hat es ja hinter dem Pfeil eben die Fleiss, Federn. Ohne die Federn ist es sehr schwierig, ein Pfeil abzuschiessen. Ich mag mich erinnern an sie. Und das, die Federn sind mit der Anwendung, wie könnte man sie vergleichen. Wie gebe ich etwas weiter? Wie wende ich die Gabe an, Wie diene ich? Mit welchem Motiv diene ich? Wie rede ich? In welchem Geist rede ich? Die Kerbe am Ende des Pfeils ist massgebend, inwieweit überhaupt der Pfeil einsatzbar ist. Und oft haben wir vielleicht eine Offenbarung, wir haben die Anwendung, wir sind geschult, hochgebildet, in vielen prophetischen Seminaren gewesen. Wir haben sogar vielleicht noch gewusst, wie, mit der Freundlichkeit, im Geist der Sanftmut. Aber wenn wir keine Kerbe haben, wo der Herr können Tiefe in unser Leben hineingeben konnte, wenn wir keine Zeit hatten, in der Gemeinschaft nicht gewesen mit dem Heiligen Geist, dann wäre ich als Schütz nicht bereit, den Pfeil aufzuspannen. Weil sobald ich mitziehe, und die Sehnen auf dem Ende ist ohne Kerbe, dann rutscht mir die Sehnen ab und dann habe ich den ganzen Arm verschnitten. Also Gott schaut, dass wenn er uns schärft, Gott uns ausrichtet, in die Gabe hineinführt, dass er uns einspannen kann, im guten Sinn, dass wir aufgezogen werden und scharf sind. Und das ist gleichzusetzen mit der Kerbe. Und wie oft tun wir uns schwer die Zeit zu haben mit dem Herr? Ist natürlich auch klar, dass der Pfeil ins Ziel fliegt. Oder dass der Herr sagt, okay, Offenbarung hätte sie, gewusst wie auch, Anwendung auch, aber keine Zeit mit mir, da nehme ich vielleicht lieber den Esel oder den Stein. Nein, dann nehme ich lieber vielleicht jemand anderes. Ja, ich tue jetzt ein bisschen provozieren, das ist nicht verboten. Der Heilige Geist hat auch provoziert manchmal im Neuen Testament, herausfordert im positiven Sinn. Haben wir Zeit mit dem Heiligen Geist, haben wir Zeit mit dem Herr, dass er uns schärfen kann, dass er uns ausrichten kann, dass er uns neu belehren kann. Lehren, durch die Salbung kann uns verständlich machen, auf was sie darauf ankommt. Sind wir im Herzen so gefestigt, ausgerichtet? Hat der Heilige Geist auf unsere Herzenstafel schreiben können? Denn im Amos heisst es, in Kapitel 3, Vers 7, Gott tut nichts auf der Welt, wenn er es nicht zuerst seinen Propheten offenbart hat. Wäre doch schön, wenn Menschen in der Welt in die Gemeinde kommen, um zu fragen, was ist Gottes Wille? Und sie nicht zuerst zum Shiva münden oder zu anderen Wahrsagern oder Tarotkarten legen. Und das ist nicht verboten. Manchmal haben wir da ein Stück weit einfach einen kleinen Vorstellungshorizont, wie Gott könnte die Gemeinde brauchen in der Welt. Aber Gott möchte die Gabe brauchen zum Nutzen. Und dann ist natürlich schon auch wichtig, dass man, wenn man dann etwas weitergibt, dass man es aus der Tiefe weitergibt. Ich möchte euch anhand von dem Pfeil ein Beispiel geben aus dem Alten Testament. Wir haben ja gesagt, ein Stück Pfeilspitze ist wie eine Offenbarung oder ein Wort der Erkenntnis. Wir sehen hier zum Beispiel beim Josef in Ägypten. Er kommt ja nach seinem hohen Aufstieg, wird er ja versucht von einer Frau. Also nicht, dass da die Feministen ein Problem haben, wenn ich das jetzt sage, aber Frau hat ihre Tücken probiert oder ihre Listen probiert anzuwenden und der Josef ist geflüchtet und ist dann angeklagt worden und ist wegen dem ins Gefängnis gekommen. Und dann wird er dort ja Brauch von Gott, um einem Bäcker und einem Mundschenk ihre Traum zu deuten und auszulegen. Und nach dieser Zeit hat der Pharao einen Traum. Und er hat keinen von seinen Wahrsagern und von seinen Zauberern können fragen, was der Traum für eine Bedeutung hat. Und da wird der Josef vor den Pharaon gestellt. Und der Josef gibt in erster Linie zuerst die Antwort, er hat die Weisheit nicht. Er kann aus sich selber keinen Traum deuten. Er hat kein Esoterikbuch gehabt mit Symbolik. Was ist Symbolik? Oder mit der Psychosomatik. Aha, Psychosomatik, Krankheit, Fieber oder Schnuppen ist da. Wo sind sie wohl seelisch verschnuppt? Und er hat irgendein Lehrbuch gehabt. Josef hat gesagt, lieber Pharaon, mir steht es nicht zu, dir zu antworten, sondern Gott wird dir antworten zum Heil. Er hat gesagt, ich brauche eine Offenbarung, ich brauche eine Erkenntnis, ich brauche die Gabe, Gott ist es, der dir die Offenbarung gibt. Und das ist genau gleich grundsätzlich so mit Prophezeien oder Weissagen, nicht einfach aus dem Gutdünken, aus dem Bauch, sondern wir lassen uns von Gott beschenken. Das ist die Grundlegung, die Grundlage, Herr, red du zuerst. Sag du, was dran ist. Und dann gehört er die zwei Träume, die sieben fetten Kühe, die dann gefressen werden von den sieben mageren Kühen. Gehört er der zweite Traum, dass an einem Halm sieben Ähre dran sind und dass dann ein anderer Halm mit sieben Ähre aufsprießt, der schrecklich aussieht und vom Ostwind versenkt das fette Ähre auffrisst. Und dann gehört er das. Und dann hat er die Interpretation. Aufgrund der Gabe der Weisheit oder Weissagung sagt er, hey, Pharaon, das sind nicht zwei Träume, das ist ein Traum. Und das hätte er verstehen, damit er den Traum deuten konnte. Und manchmal haben wir vielleicht zwei Bilder, zwei Eindrücke. Oder wir haben eine Bildabfolge. Wir haben drei Träume in der Nacht. Und dann fragen wir uns, was heissen die einzelnen Träume? Und dann brauchen wir die Weisheit Gottes, die Offenbarung, aha, das ist ein Reh Gottes. Da gibt es wirklich eine Tiefe, wenn wir in die Gaben reinkommen möchten. Das soll euch auch ermutigen, dass ihr selber da eben eifrig sind, nach dem Forschen, nach dem Verlangen. Ich kann heute nicht alles abdecken. Der Josef sagt dann eben, Gott hat dir mitgeteilt, was er will tun. Das war sein Satz. Die Interpretation war, lieber Pharaon, du hast nicht einen Pizza-Traum gehabt, hast ein Fondue gegessen und hast einen schlechten Traum gehabt, sondern, lieber Pharaon, Gott teilt dir mit, was er vorhat. Das war seine Interpretation. Das ist der Schaft. Ganz klar hat Gott ihn können brauchen. Und dann die Fleiß, die Federn sind wie die Anwendung. Und dann sagt er eben zum Beispiel, 1. Mose 4, 28, 36, du hast zwei Träume gehabt und wie sich das wiederholt hat, ist das fest beschlossen bei Gott? Du hast zweimal das gleiche Traum oder zweimal ähnlich gesagt. Weil du das hast, steht das fest bei Gott. Er hat nachher doppelt. Und das ist für mich wie die kleine Federli. Er hat die Offenbarung, er hat die Interpretation, Gott hat dir mitgeteilt, was er will tun. Und jetzt hat er die Fleiß und suff, gibt er eine ganze Sache, die er dann nachher deutet und auslegt, nochmal Gewicht. Und die Kerbe beim Josef, die ist auch markant. Der Josef, charismatisch begabter, privilegierter, bevorzugter Jüngling, der seine Brüder verrätschen, wenn sie irgendetwas gemacht haben, der dann verkauft wird, der dann in die Schule Gottes kommt, täglich Gott an dieser Kerbe schafft. Der Mann war Zeichner. Gott hat an diesem Mann sich verherrlicht. Und seine Biografie zeigt, wie Gott in seinem Leben Spuren hinterlassen hat. Er hatte keine Angst gehabt, er hat kein Geld gesucht, er hat keinen Raum gesucht, er hat nicht irgendetwas gesucht, sondern er hat allein Gott wollen dienen. Und dadurch hat Gott seinen Plan durch Josef können vollenden, nämlich Jakob, seine Brüder, die ganze Sippe erretten, weil der Herr eine Kerbe hat können einzeichnen beim Josef. Und so kommen wir auch zum letzten Teil. Wir verachten die prophetische Rede nicht, aber wir prüfen sie. Und wir behalten oder wir halten fest am Guten. Das steht im 1. Thessaloniker 5, 20 und 21. Wie prüfen wir heute prophetische Rede? Die Bibel warnt uns ja auch eindringlich von falschen Propheten. Und ich möchte mit den nächsten 10 Minuten die Zeit nehmen, kurz das auch noch zu beleuchten. Weil ich denke, jeder Fahrlehrer gibt auch einem Fahrschüler die Warnung mit 1000 bei der Sache, wenn die das Auto steigst, dann wird es einen anderen Autofahrer haben, die vielleicht nicht ganz so bei der Sache sind oder auf der falschen Spur fahren. Und so heisst es zum Beispiel in diesen Stellen auch, dass es falsche Propheten gibt. Und wir wollen das kurz lesen in der Apostelgeschichte 13, 6. Da kommt der Paulus auf einen falschen Prophet. Und der falsche Prophet widersteht nicht nur dem Paulus und dem Barnabas, sondern er verdreht auch alles, was sie gesagt haben. Und hier heisst es Folgendes. Als sie aber durch die ganze Insel bis Patmos, also durchlaufen sind, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Prophet, einen Juden mit dem Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser Prokonsul rief Barnabas und Paulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Magier, den, so wie sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte, den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus hieß, blickte mit Heiligem Geist erfüllt fest auf ihn und sprach, O du, voller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu kehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunte über die Lehre des Herrn. Wow! Ein falscher Magier verdreht alle Worte der Missionare. Und der Paulus erfüllt mit heilige Gerechtigkeit. Er sagt, du Sohn vom Teufel, du machst alles gerade verkehrt, du drehst jedes Wort im Maul um und du möchtest die Leute vom Glauben abhalten. Dank Gott, es ist über dir und er strafe dich und wird blind. Wow. Da haben wir dann eine andere Stelle, 2. Petrus 2,1, 1. Johannes 4,1. Wir prüfen auch Propheten oder prophetische Menschen an ihren Früchten. Das lesen wir auch. Matthäus 7,15. 7,15 heißt folgendes: Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Löwen. In Matthäus 24, 11 und 24 heißt folgendes: Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Wunder und Zeichen tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also die Warnung ist ein Punkt und die dürfen wir nicht einfach grundsätzlich ignorieren. Wenn wir offen sind für prophetische Rede, für Weissagung, dann prüfen wir sie auch. Dann betrachten wir das Leben. Nicht aus dem Geist von Kritik, von Kontrolle oder von vom Misstrauen, vom Unglauben, sondern wie wir auch ein Stück weit prüfen sollen, wie Gott uns das als Auftrag gegeben hat. Wir prüfen auch das Wort und das Zeugnis. Und da möchte ich gerne aus dem Mose, 5. Mose, ein Stück weit, 5. Mose 13 lesen, Vers 1 bis 5. Und das ist interessant, wir prüfen nicht nur Frucht, sondern wir prüfen das Zeugnis von innen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, was ja schön ist, trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagt, lass uns aber nun den Göttern nachlaufen oder sie bekennen, dann müsste bei uns ein rotes Licht aufgehen. Wenn du jemanden hast, der dir weiss sagt und ein Wunder geschieht, aber er sagt dann, ja komm, ist nicht so schlimm, machen noch ein bisschen Esoterik, noch ein bisschen Spiritismus und noch das und noch ein bisschen Horoskop und noch ein bisschen Feng Shui. Hallo, dann müsste dir wirklich ein rotes Licht aufgehen, mit wem du es zu hast. Also wir prüfen das Wort und das Zeugnis. Wir lesen noch Jesaja 8,20. Hier steht Folgendes. Hin zur Weissagung und zur Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Jetzt habe ich hier die Elbenfelder, das ist manchmal recht schwer, unverständlich. Ein Stück weit sollen wir hingeleitet und hingelenkt werden zu Gott. Eine Prophezeiung, eine Weissagung überführt immer auch hin zum Herrn. Es separiert nicht von ihm, von dem Weg der Nachfolger, sondern es ermutigt zum Weg zur Offenbarung, wer Christus ist und zur Weissagung. Im Jeremia 28,9 wird es noch deutlicher stehen. Wir prüfen bei der Weissagung nicht nur das Wort, die Frucht und das Zeugnis, sondern wir prüfen auch den Geist. Aus welchem Geist spricht jemand? Das wäre ein Stück weit auch natürlich eine Überschneidung zur Gabe von Geisterunterscheidung. Aber spricht er weltlich, seelisch, irdisch, eventuell dämonisch? Es sind viele Lügengeister in der Welt. Und da sollen wir prüfen. Und in der Vorbereitung habe ich die ganze Passage im 1. Johannesbrief 4, 1 bis 6 habe ich gelesen. Und das ist ein Prophet oder eine Weissagung oder ein Geist, der ein siegreiches Zeugnis hat im Fleisch, in der Niederlage. Es ist nicht der Geist der Welt, sondern es ist der Geist Christi, der einen Sieg aufrichtet, der klar redet und wo wir klar unterscheiden können. Wir prüfen nicht nur den Geist, sondern wir prüfen auch die Lehre. Ist es eine Lehre von, ja, was ist es für eine Lehre? Ist es einfach nur schmeichelnde Worte? Sind es liebliche Worte, wie es im 1. Timotheus 4, 1 bis 3 heisst? Was ist die Lehre? Ist es der Geist? Ist es die Lehre der Wahrheit? Ist es die gesunde Lehre? Oder ist es irgendetwas, das uns kützelt, wo es das Praline ist, wo es schmackhaft ist? Wir schauen sogar, wer beten sie an? Führt es zur Anbetung? Führt es zur Erhöhung? Christus? Wird sein Name gross gemacht? Verherrlicht es Christus? Oder ist es Eigenruhm? Und jetzt machen wir etwas, was wir normalerweise nicht machen, aber wir testen den Dienst der Menschen. Ist es manipulistisch? Und das ist nicht verboten. Suchen Sie das Geld von uns. Oder suchen Sie, dass Christus ein Stück weit in diesen Menschen mehr und mehr Gestalt annimmt. Werden Sie von Ihrem sündigen Lebensstil überführt zu Gott? Wir haben so viele angenehme Weissagungen. Vielleicht hier in der Gemeinde haben wir das jetzt weniger gehabt. Oder ihr habt es gehabt und es ist vielleicht nicht gut umgesetzt worden. Aber das Wort der Weissagung ist immer auch ein Aufdeckens, Überführens. Offenbaren von Sachen, die im Verborgenen sind. Und es ist nicht einfach nur einem den Schmaus kommunizieren. Und dann bekommt man von dem vielleicht noch sozusagen ein Schulterklopfen und Geld. Der Test von Demut, 1. Korinther 8, 1. Ist es einfach nur Weisheit, die aufgebläht ist, oder merkt man, da ist Liebe vorhanden? Wie ist der Wandel? Wie ist das Wort? Wir prüfen die Frucht, das haben wir angeschaut. Wir suchen. Testen auch, suchen sie oder wie sagen sie nur nach Lohn, nach Gütern. Sind sie ein Stück weit angestellt, um einfach umherreisen, um zwei sagen? Jesus gibt Verheißen, wir sollen aus dem Evangelium leben. Aber wir sind dann nicht mehr weit weg, wenn wir dann einfach nur noch geistliche Gaben verkaufen. Dann wäre ich vielleicht schon lange reich. Wir schauen um den Test, suchen sie einfach das Geld, Lohn, Anerkennung, materielles, Güter. Ich mag mich erinnern, als ich einem Mann dient habe in Salta, da hätten wir eine ganze Silberpeitsche schenken. Und Silbergeschirr, wie sein Grossvater aufgestanden ist vom Bett und hätte wieder laufen können. Nehme ich das Geld oder nehme ich es nicht? Ja, das hätte einen Wert von etwa 2000 Franken. Und auch schon ein anderes Mal hätte ich die Versuchung, die Möglichkeit gehabt, Geld zu nehmen. Haben wir die Sicht, dass wir auch noch grundsätzlich schon vielleicht Spesen honorieren oder das geben, dass nicht noch ein Verlust entsteht oder so? Wir sind ja nicht gierig und geizig und so. Aber der Test ist legitim, wenn wir prüfen, was ist die Bewegung des Prophezeien. Test von Rechenschaft. Leset das selber nach, Matthäus 12, 34 bis 37. Und jetzt haben wir auch noch einen Test und das machen wir einfach so in der Gemeinde. Wenn wir Weissagen haben, wenn wir prophetische Reden, dann ist es einfach für uns ein Stück weit eine Pflicht, bewusst zu handeln, wenn wir das vorher noch anhören. Weil es kann sehr viel Unfug geschehen. Nehmen wir an, es kommt 2009 und dann sind wir im Gottesdienst im September und haben wir eine prophetische Rede. Am 9.09.2009 kommt der Antichrist. Ja, hallo, das möchte ich dann nicht, das sage ich. Und darum möchte ich das vorher gelost haben. Und dann kann man das gut platzieren. Nicht, dass dann jemand, wenn jemand einen Geburtstermin hat am 9.09.2009 und denkt, oh, ich habe den Antichrist in meinem Bauch. Also wir hören und wir prüfen das und wir lernen auch, das richtig reinzugeben, auf das jedem dient wird. Wir suchen nach dem Test, oder wir prüfen nach dem Test der Erfüllung. 5. Mose 18, 22. Was aber nicht heisst, wenn jemand Weissagung und prophetische Rede hat und sich nicht erfüllt, dass er falsch geweissagt hat. Im Jeremia 17 sehen wir auch, dass wenn Leute nicht einsichtig sind und einkehren und sich umkehren, dass die Verheißung, der Segen Gottes, dann auch nicht eintrifft. Also nicht einfach sagen, oh, falsche Rede, falscher Prophet, raus, wir gehen gesteinigt auf dem Bayareal. Alle sollen können weissagen in der Gemeinde. Alle sollen danach trachten, auf dass alle lernen und alle tröstet werden. Es sollen Einzelne reden, zwei, drei. Und die anderen sollen hören. Warum zwei, drei? Weil vielleicht nicht jedes gleiche Wort hat, wo der Person dienlich ist, wo hier im Gottesdienst etwas erwartet von Gott. Geister, warum das Wort Geister? Ja, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber der Geist der Propheten, die Begabung, ja, sind den Propheten untertan. Ich kann nicht vor das Gericht stehen und dem Richter erzählen, du lieber Richter, ich habe den und den umgebracht und der Satan mir das gesagt hat, der Richter zieht mich gleich zur Rechenschaft. Und genau gleich ist es bei Prophezeiung. Der Prophet ist über dem Geist der Prophezeiung. Er entscheidet, er hat immer noch den Kopf bei Sachen, wenn er wie was weitergeht. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wir weissagen nicht über unsere Verhältnisse. Nicht über das Mass der Gnade und des Glaubens. Ein Beispiel. Ein Evangelist oder ein Prophet, der an einer Evangelisation war in Los Angeles, im Sommer bei 34 Grad, ist auf einer Crusade. Also Crusade ist ein Feldzug, eine grosse Evangelisation. Und dann spricht er zu den Leuten, die jetzt nicht sich können wollen, seinem Aufruf zuwenden, wo einfach sich niemand entschieden hat für seinen Aufruf, Bekehrungsaufruf am ersten Abend. Weiss sagt er, Mond und die gleiche Zeit wird schneien, auf das er glaubt. Am nächsten Tag hat es nicht geschneit. Am nächsten Tag auch nicht. Also, wenn er die Gabe hätte gehabt und den Glauben und Gott, dann bist du ja okay, dann massest du dir nichts zu. Aber bitte, wenn das über dein Niveau ist, dann sei so demütig und hepp, Maul. Ja, dann ist viel Schaden entstanden. Genau gleich mit Heilig. Wenn wir Heiligswort haben, Wort der Erkenntnis, aber wir haben Gnade nicht. Kraft, Autorität, das Mandat nicht. Und du fängst aber Prophezei über Heilig für AIDS. Aber das trifft nicht ein. Hallo, das ist über das Verhältnis. Verhältnismäßig prophezeien. Lieber ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Trost. Und nicht meinen, jetzt das geltiges Gefühl, Minderwert können aufzuwerten mit dieser Gabe. Ich rede jetzt doch ein bisschen hart, aber alles ist davor gekommen. Ein Beispiel, ein persönliches Beispiel. Es ist aber nicht verboten, wenn man plötzlich ein Wort der Prophezeiung hat, der Weissagung hat, der Herr heilt Allergien. Er heilt von Tinnitus. Und das ist augenblicklich eingetroffen. Und dann, wenn jemand kommt und sagt, er sagt den Antichrist, mit Wundern und Zeichen verführt, das ist dann auch nicht richtig, wenn man dann so jemanden aber macht und steinigt mit Wort. Wenn er dann wirklich das Mass der Gnade hat und so in dem Niveau kann dienen kann. Ein positives Beispiel ist zum Beispiel auch, ein Prophet kommt zum Reinhard Bonke, der in der Zeit noch etwa 100'000 Leute hatte, und dann kommt der Prophet und sagt, du wirst in der nächsten Zeit Gottesdienste haben, wo sich 1 Million Leute bekehren. Der Reinhard, okay, hat dann vielleicht schon ein bisschen geschmausert und gesagt, ja, mal schauen. Millenniums Crusades in Nigeria. Und er hat über 1 Million Leute gehabt. Und der Prophet hat Mut gebraucht, das zu sagen. Ein anderes negatives Beispiel ist zum Beispiel zu sagen, oh, 2006 kommt das Erdbeben in Basel. Und wenn dann das Erdbeben gekommen ist, zu Basel, dann werden sie sich dann bekehren und hören. Dann muss ich sagen, hallo. Jederzeit kann ein Erdbeben kommen. Aber der Ansatz von der Prophezeiung ist, Relation, das Verhältnis stimmt nicht. Und da schauen wir auch drauf. Und da möchte ich drauf schauen. Und da werden wir als Gottesdienstleitende drauf schauen, in welcher Relation weissagt jemand in unserer Gemeinde. Amen. Und jetzt machen wir einen Schluss. Eifern aber besonders nach geistlichen Gaben. Und wir strecken uns aus. Wir erbitten es. Wir wollen es. Wir wollen es aber auch richtig lernen, zu handhaben. Wir wollen hier in den Pott haben, wo man lernen kann, wo man Fehler machen kann. Wo man auch mal Lätz legen kann. Wo man darf aber auch wachsen, wo man darf zunehmen darf. Wo man darf in eine Berufung hineinwachsen. Wo man darf freigesetzt werden. Wo man darf erleben, wie der Heilige Geist redet. Wie er dient. Wie alle Menschen, Leute, die getröstet werden. Wo eine Beführung stattfinden darf. Wo man von Gottes Angesicht Begegnungen haben darf durch das Wort der Weissagung, der Offenbarung, der Erkenntnis. Wo Gott offenbart, was er heilen möchte. Was er möchte wirken durch ein Wunder. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle weiss sagt. Und ich glaube, es gibt Einzelne hier in unserer Gemeinde, die die Gabe haben. Andere stehen in der Herausforderung, sich nur das zuzutrauen und zu sagen, ja Herr, ich möchte mich ausstrecken. Und ich möchte heute in dieser Atmosphäre, in dieser Gegenwart, euch aufrufen, herausfordern, zu sagen, Herr, ich strecke mich aus nach der Gabe. Es ist nicht verboten, sich nach Gaben auszustrecken, wenn wir den Geber auch lieb haben. Und deswegen möchte ich euch heute in dieser Gegenwart herausfordern, euch am Herz stellen und sagen, Herr, ich brauche nicht nur die Gabe von Weisheit, ich brauche nicht nur die Gabe von Erkenntnis, ich würde auch gerne deinem Volk, der Gemeinde, dienen. Ich möchte dich bitten, dass du mich in die Schule hineinnimmst. Ich möchte dich bitten, dass du mich schärfst, dass du mich begradigst mit deinem Wort, dass du mich beschenkst mit deinem Fleiß, dass ich weiss, wie fliegen und dass es eintrifft. Und ich möchte, dass du mich in deiner Gegenwart schulst und mir eine Kerbe, einen Abdruck gibst, wie ich das machen soll. Ich möchte gerne zum Schluss beten.